Ein anstrengendes Leben ist das beste Leben. König Georg IV. War ein notorischer Vielfraß. Sein Frühstück bestand aus 2 Tauben, 3 Steaks, nahezu einer ganzen Flasche Wein und einem Glas Brandy. Mit der Zeit wurde er so fett, dass er nicht mehr im Liegen schlafen konnte, weil für ihn dabei die Gefahr bestand, am Gewicht seiner eigenen Brust zu ersticken. Es fiel ihm zunehmend schwer, Dokumente zu unterzeichnen, so dass er sich schließlich von seinen Dienern einen Stempel für seine Unterschrift anfertigen ließ, um sich diese Geste zu ersparen. Obwohl er seine Pflichten als König kaum noch erfüllte, gelang es ihm immerhin, mehrere uneheliche Kinder zu zeugen. König Georg war überzeugt davon, nicht an die Regeln der Gesundheit gebunden zu sein, die für die übrige Menschheit gelten. Er glaubte, sein Körper könne und würde unbegrenzten Missbrauch ertragen, ohne negative Konsequenzen erdulden zu müssen. Seine letzten Worte, als viele Jahre schlechter Angewohnheiten und lethargischen Verhaltens schließlich seinem Leben im Sommer 1830 um 3.30 Uhr morgens ein Ende setzten, lauteten:
»Mein Gott, was ist das?«
Dann wurde ihm klar, was es war.
»Mein Junge«, sagte er, während er die Hand eines Pagen ergriff, »das ist der Tod.«
Das klang fast so, als ob er überrascht gewesen wäre, sterblich zu sein, und dass es schädliche Auswirkungen haben konnte, den eigenen Körper 4 Jahrzehnte lang voll zu stopfen wie einen Mülleimer. Hat jemals jemand durch exzessives Essen oder Trinken den Weg zum Glück gefunden? Nein. Aber einen frühen Tod? Elend? Bedauern? In der Tat. Sehen Sie sich die Ernährung von Babe Ruth an, während dieser neben Lou Gehrig spielte. Sein Frühstück bestand aus einem halben Liter Ginger Ale gemischt mit Whisky, einem Steak, 4 Eiern, Bratkartoffeln und einer Kanne Kaffee. Als Imbiss am Nachmittag gab es 4 Hot Dogs, hinuntergespült mit 4 Flaschen Coca-Cola. Er aß 2-mal zu Abend mit einigen Stunden Abstand, aber jeweils dasselbe. 2 Porterhouse Steaks, 2 Salatköpfe mit Blauschimmelkäse-Dressing, 2 Teller Bratkartoffeln und dann als Nachtisch immer 2 große Stück Apfelkuchen. Ach ja, und gegen den kleinen Hunger zwischen den Abendmahlzeiten nahm er 4 weitere Hot Dogs und 4 weitere Flaschen Coca-Cola zu sich. Kein Wunder, dass Ruth eines Tages als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert wurde, weil er zu viel Limonade getrunken und zu viele Hot Dogs gegessen hatte. All das zu verschlingen hat ihm offenbar Spaß gemacht, aber der Nachgeschmack war bitter.
»Hör zu, Lou«, sagte Babe einmal zu Gehrig.
»Sei kein Dummkopf, bleib in Form, lass dich nicht gehen. Ich habe zu Beginn eine Menge Fehler gemacht. Ich habe nicht das Richtige gegessen und meine Lebensweise war nicht die richtige. Später musste ich für all diese Fehler bezahlen. Ich will nicht, dass dir das Gleiche widerfährt.« Die sportlichen Erfolge von Babe Ruth sind zwar beachtlich und wirken inspirierend, aber man denkt sich mit Bedauern, dass er noch viel mehr hätte erreichen können, wenn er disziplinierter gewesen wäre. Welches noch höhere Niveau hat er dadurch verpasst? Denn auch die großen Persönlichkeiten schöpfen ihr Potenzial nicht immer aus. Das Vergnügen, das Exzesse bereiten, ist immer nur flüchtig. Deshalb bedeutet Selbstdisziplin nicht den Verzicht auf Vergnügungen, sondern stellt einen Weg dar, es sich dauerhaft zu sichern. Wenn wir unseren Körper gut behandeln, unsere Begierden zügeln, hart arbeiten, Sport treiben und uns anstrengen, dann bestrafen wir uns damit nicht, sondern erbringen ganz einfach die Leistung, für die wir mit Vergnügen belohnt werden. Vergleichen wir den englischen König Georg mit einem anderen Staatsoberhaupt, dem US-Präsidenten Theodore Roosevelt. Wenn jemand eine Entschuldigung für eine bewegungsarme Lebensweise hatte, dann war es Teddy, wie er familiär genannt wurde. Er war zunächst ein schwacher und verletzlicher Junge, der sich vor allem für das Lernen interessierte. Das Einzige an ihm, was noch schlechter funktionierte als seine äußerst kurzsichtigen Augen, waren seine Lungen, die bei der geringsten Belastung den Dienst versagten.
»Schimpfe nicht mit mir«, bat er einmal seinen Vater, »sonst bekomme ich wieder einen Asthmaanfall.«
Und das passierte ihm in vielen Nächten. Es waren lähmende, schreckliche Asthma-Attacken, die ihn beinahe umbrachten. Von seinem Vater behutsam dazu ermutigt, begann Theodore aber zu trainieren. Zunächst in einem Fitnessstudio ganz in der Nähe, dann auf der Veranda des Hauses seiner Familie und später während des Studiums in Harvard, wodurch er nicht nur seinen Körper in Form brachte, sondern auch sein Leben und in gewissem Sinne sogar die ganze Welt. Er nannte dies das anstrengende Leben, ein Leben der Aktion, der Aktivität, vor allem der körperlichen Bewegung. Laufen, Rudern, Boxen, Ringen, Wandern, Jagen, Reiten, American Football. Roosevelt hat das alles gemacht. Es gab kaum einen Tag, an dem er nicht aktiv trainierte, Sport trieb oder Ausflüge in die Natur unternahm. Sogar als Präsident tat er noch so viel für seine Fitness, dass er damit viel jüngere Menschen übertraf. »Während ich im Weißen Haus wohnte«, schrieb Roosevelt, »habe ich immer versucht, am Nachmittag ein paar Stunden Sport zu treiben.« »Ein paar Stunden pro Tag? Als Präsident?« Wer, glauben Sie, fühlte sich wohl besser beim Aufwachen am Morgen? Der faule König Georg, dessen Leben ganz im Zeichen des Vergnügens stand? Oder der gelegentlich ausgepowerte Theodore Roosevelt, der sich für das anstrengende Leben entschieden hatte, der Tennis spielte und kalte Bäder im Rock Creek oder Potomac nahm? Sogar wenn er sich dabei verletzte, bei einem Boxkampf während seiner Amtszeit als Präsident verlor er die Sehkraft auf einem Auge, machte ihm sein Leben deutlich mehr Spaß. Und was hätte Teddy wohl von unserer heutigen Lebensweise gehalten, meist sitzend und auf Bildschirme blickend? Oder von unserer Ausrede, wir seien zu beschäftigt oder zu müde, um Sport zu treiben? Wir sind für höhere Ziele bestimmt als nur zu existieren. Wir sind nicht nur auf Erden, um herumzuliegen und Annehmlichkeiten zu genießen. Wir wurden von der Natur mit unglaublichen Gaben ausgestattet. Wir sind ein an der Spitze der Ernährungspyramide stehendes Raubtier, ein außergewöhnliches Eliteprodukt von Millionen von Jahren der Evolution. Wie wollen Sie diese Voraussetzungen nutzen? Indem Sie Ihre Talente verkümmern lassen? Das ist keine bloß persönliche Entscheidung, sondern es betrifft uns alle. Fast die Hälfte aller jungen Amerikaner ist heutzutage aus Gründen mangelnder Gesundheit oder Fitness untauglich für den Militärdienst. Unmäßiges Essverhalten ist nicht lustig. Völlerei tut niemandem gut. Dies beeinträchtigt nicht nur die private Existenz, sondern auch die Sicherheit und die Zukunft der Nation. Wenn wir Großes erreichen wollen, wenn wir produktive, tatkräftige Mitglieder der Gesellschaft sein möchten, dann müssen wir auf den Zustand unserer Körper achten. Nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch in der Küche. Eine gesunde Ernährung und Zurückhaltung bei Drogen und Alkohol ersetzen weitgehend das Stemmen von Gewichten. Sie sollten sich fühlen wie ein hochgezüchteter Rennwagen, der den besten Treibstoff benötigt. Tanken Sie also entsprechend. Natürlich sollte der Körper des Philosophen gut vorbereitet sein für die körperliche Betätigung, erklärte der Stoiker Musonius Rufus, denn die Tugenden bedienen sich seiner oft als eines notwendigen Instruments für die Angelegenheiten des Lebens. Wir trainieren sowohl den Körper als auch den Geist, wenn wir uns an Kälte, Hitze, Durst, Hunger, geringe Rationen, harte Betten, Meidung von Vergnügungen und geduldiges Erleiden gewöhnen. Durch diese Dinge wird der Körper gestärkt und befähigt, Entbehrungen zu ertragen, etwas zu erlernen und neue Aufgaben zu übernehmen. Das Leben ist voll von Schwierigkeiten und Herausforderungen aller Art. Bei der Arbeit läuft nicht immer alles wunschgemäß. Und beim Training? Das Training haben wir unter Kontrolle. Es ist ein abgeschlossener Bereich, in dem das Gelingen nur von unserer Entschlossenheit und unserer Einsatzbereitschaft abhängt. Schwimmen Sie, praktizieren Sie Gewichtheben, trainieren Sie Jiu-Jitsu, machen Sie lange Spaziergänge. Wie Sie das gestalten, können Sie sich aussuchen, aber das Grundprinzip ist unerlässlich. Sie müssen aktiv sein. Seien Sie streng zu Ihrem Körper, damit dieser, wie Seneca bemerkt, dem Geist besser gehorcht. Denn wenn Sie Muskeln aufbauen, stärken Sie damit auch Ihre Willenskraft. Noch wichtiger ist, dass sie sich damit von den meisten anderen Menschen differenzieren können. Glauben Sie, dass Teddy während des Kohlenstreiks von 1902 nicht manchmal erschöpft war? Glauben Sie, es war nicht zermürbend, gegen die Kohlenbarone und ihre Anwälte und ihre Agenten in der Presse zu kämpfen? Können Sie sich vorstellen, wie er sich gefühlt haben muss, als die Kugel eines Attentäters ihm kurz vor einer Rede die Brust durchbohrte? Ja, er wollte damals alles hinwerfen. Ja, er wusste, dass er kräftemäßig an seine Grenzen stieß. Ja, er wusste, dass er auch weniger tun konnte, dass andere Spitzenpolitiker sich zweifellos mit geringerem Einsatz zufrieden gaben. Aber für sich selbst hätte er das nie akzeptiert. Er machte einfach weiter. Er hatte Erfahrung damit. Er wusste, dass die leise Stimme in seinem Kopf, die Stimme der Müdigkeit und Schwäche, nicht unbedingt beachtet werden musste. Er hatte dafür trainiert. Er wusste, wozu er fähig war. Er hatte seinen Körper geformt und jetzt konnte er diesen dazu zwingen, die nötigen Aufgaben zu erfüllen.